Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe.
Das Thema heute, der Antichrist, die zwei Zeugen, ist die vorletzte Predigt aus dieser Reihe. Die letzte wird in 2 Wochen sein. Habe so gedacht, in 2 Wochen, da hätte man die Temperaturen besser gebrauchen können. Da geht es dann um den Schwefelsee aus Feuer, der brennt. Das wird ein richtig heißes Thema und es gibt so eine nette Karikatur in dem Zusammenhang, wo dann einer bei dieser Predigt, um die Hölle geht, die Temperaturen der Kirche hochregelt, dass alle so richtig ins Schwitzen kommen. Da bräuchte man dann nicht. Nee, aber heute ist ein anderes Thema noch davor, der Antichrist, die zwei Zeugen, eine Vorbemerkung. Ich hatte ja angekündigt, dass ich nicht die Offenbarung komplett auslegen werde. Grund ist, nochmal zur Erinnerung, ich kann mir sehr vieles vorstellen. Es gibt auch sehr viele, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Und immer wieder muss ich sagen, ja, könnte so sein, aber viele widersprechen sich. Und was die Zukunft angeht, müssen wir einfach ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Und dann sage ich immer, man kann sich's anhören, was andere auch sagen. Und mit der Bibel vergleichen, das ist mir einfach wichtig. Mir geht es darum, dass ich auf diese große Heilslinie aufmerksam mache, die sich durchzieht, die einfach zu sehen ist. Und wie das von den Abläufen ist, ist da nochmal ein anderes Thema. Denn gerade was zum Beispiel das tausendjährige Reich und auch den Antichristen angeht, gibt es eine Fülle unterschiedlicher Ansätze, Aussagen, Deutungen und Behauptungen. Und ich habe mich eigentlich von Jugend an mit der Offenbarung beschäftigt. Das war das erste Buch der Bibel, das ich durchgelesen habe. Und ich habe auch viele Bücher darüber gelesen. Und habe halt festgestellt, vieles von dem, was man vor 30 Jahren sagte, so kommt, ist einfach nicht eingetroffen. Und darum ist mir einfach wichtig, immer wieder zu sagen, wir sollen die Offenbarung lesen. Jesus möchte auch, dass wir lesen, was da steht. Aber bei den Auslegungen, die sehr ins Detail gehen, da immer mal vorsichtig sein, weil das kann durchaus auch auf Fehlwege führen. Und so manche, auch guten Ausleger, haben dann schon ihre Voraussagen zurücknehmen müssen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen sage ich, beschränke mich auf das, wo ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, so ist es oder so könnte es sein, aber möchte mich nicht zu anderen Aussagen hinreißen lassen. Wenn man solche Auslegungen hört und liest von anderen, möchte ich so 2 Hinweise vielleicht geben. Wenn man die liest, seht euch an, wer sie geschrieben hat. Wenn das einer ist, der die Bibel ernst nimmt, der Jesus lieb hat, der sein Leben an der Bibel orientiert und keine Irrlehre vertritt. Keine Sonderlehre, dann kann man das prüfen. Richtig sehen, was eintritt, werden wir dann, wenn es soweit ist. Und das auch bewusst prüfen die Ausleger, die eine andere Kenntnis haben. Und nicht vergessen, die Offenbarung hat eine unglaublich bildreiche Sprache. Und einfach mal zur Erinnerung, die Offenbarung ist vor 2000 Jahren geschrieben. Von einem Johannes, der vieles von dem, was wir heute in unserem Umfeld alltäglich geworden ist, überhaupt nicht kannte, nicht mal beschreiben konnte. Und er sieht noch Dinge, die wir noch nicht kennen in der Zukunft und beschreibt die mit seinem Wortschatz, mit seiner Kenntnis von damals. Und wir lesen jetzt, was er gesehen hat, müssen überlegen, was könnte das sein, das er gesehen hat, vielleicht von Dingen, die wir auch noch nicht mal kennen. Ihr merkt es also total herausfordernd. An so manchen Dingen kann man schon sagen, das könnte es sein und das ist es. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Zahl, und die man kaufen, verkaufen kann. Das ist etwas, wo wir sagen können, ja, die PIN kannte Johannes noch nicht und wir wissen, was ist. Wenn man sie vergessen hat allein, dann kommt man auch an nichts mehr ran. Also viel nochmal als Vorbemerkung. Ist natürlich spannend, wenn man sich näher mit der Bibel beschäftigt, dann solche Endzeitpläne sieht wie der hier. Sowas hat man gern. Ich glaube, da oben hängt auch einer, aber nicht ganz so. Ich war in einer Gemeinde mal, die hat ihr, ich glaube, 3-4 Wände vollgemalt mit einem ganz detaillierten Plan, wie das alles ablaufen wird. Dann frage ich mich schon, ob Jesus das auch so weiß? Ich weiß es nicht. Der Gemeindeleiter von dieser Gemeinde, ein ganz lieber Bruder, war so auf sein System natürlich dann auch fixiert, als dann Corona ausbrach, bewegte ihn die Frage, ist das jetzt eigentlich der weiße Reiter oder nicht? Ist es jetzt der Punkt, was kommt dann der nächste? Meinst du, festgelegt auf etwas? Ich fand es noch gut, dass er gefragt hat, als ich Gedanken gemacht hat. Bin ich sehr positiv, so kann man schon damit umgehen. Aber auch das zeigt, Gott gibt uns etwas, Informationen, aber eben nicht durchgehend. Und je mehr man sich mit dieser Bibel beschäftigt und dann noch Daniel, Hesekiel dazu nimmt, dann kann auch so ein guter alter geistlicher Vater wie der Bengel versucht werden, zu einem Bengel zu werden. Der hat nämlich auch mal ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt. Hat natürlich nicht geklappt. Damit will ich nur sagen, es reizt einen, jemand, die Offenbarung liest, sich so seine Theorie zusammenzubauen. Man darf ja auch seine Gedanken machen, soll sie sich auch machen. Jesus sagt, wir sollen an den Früchten der Zeit erkennen, was dran ist, aber immer unter diesem Vorbehalt. Und dann möchte ich diesen Grundsatz einfach weitergeben. Beim Lesen der Offenbarung, lesen, was geschrieben steht, versuchen zu verstehen, was gemeint ist, prüfen, was davon nachweislich eingetroffen ist oder vielleicht gerade in unserer Zeit auch geschieht. Und vor allem, was ganz wichtig ist, das Handeln nicht vergessen. Handeln, bis Jesus wiederkommt. Das ist das, worum es auch geht. Denn Jesus möchte, dass alle Menschen über sein Rettungsangebot informiert werden, und zwar bis zum letzten Atemzug. So wie nochmal zu den Vorbemerkungen, damit komme ich zum Thema von heute. Ich habe zwei Sachen zusammengefasst, der Antichrist und die zwei Zeugen. Und wir fangen mal mit dem Antichristen an. Und jetzt eine Frage an euch. Wie oft kommt das Wort Antichrist eigentlich in der Bibel vor und wie oft in der Offenbarung? Wer weiß das? Sonst schätzt ihr mal. Sechs, sieben Mal? Okay, andere? Keine? 80 Mal? Wer bietet was anderes? 100. 100. Okay, sind wir bei der Auktion gelandet? Viermal in 5 Bibelstellen und kein einziges Mal in der Offenbarung. Die 5 Mal, wo es vorkommt, ist beides in den Briefen von Johannes. Er hat auch die Offenbarung geschrieben, aber in seinen Briefen. Und die 4 Bibelstellen werden wir uns gleich auch miteinander angucken. Wir gehen noch ins Detail ein, überspringen das jetzt mal. Sehen wir uns die Bedeutung vom Antichristen an, nehmen wir das Wort mal auseinander, dann besteht das aus 2 Worten, den 2 griechischen Worten Anti und Christos. Und Anti bedeutet? Gegen? Gegen Christus. Ja, das ist schon wieder die Auslegung. Anti bedeutet vom eigentlichen Wortstaben anstelle von oder anstatt und meint eine mindestens gleichwertige Alternative, so vom Griechischen her. Es ist anstelle von etwas, mindestens gleichwertige Alternative. Und Christus, klar, ist klar, Christus, der Gesalbte, steht für Jesus Christus. Also Antichrist bedeutet, der Antichrist stellt sich an die Stelle von Christus. Und damit stellt sich natürlich auch gegen Christus, von daher ist dieser Gedanke nicht verkehrt, aber von der Bedeutung her an die Stelle von. Und jetzt sehen wir uns die 4 Bibelstellen mal an, wo das der Antichrist im Neuen Testament vorkommt. Die erste ist Johannes 2, Vers 18. Dort heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und hier merken wir schon, es gibt nicht nur einen, den Antichristen, sondern es gibt viele Antichristen. Und von der Erklärung her nachvollziehbar, wenn es darum geht, dass sich jemand an die Stelle von Christus stellt, dann können wir aus der Geschichte viele Antichristen sehen und es werden noch einige kommen. Die nächste, 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Kennzeichen eines Antichristen ist, wer das Wort der Wahrheit leugnet. Jesus ist ja das menschgewordene Wort Gottes und sich anstelle dessen setzt, sagt, es ist nicht wahr, was anderes ist wahr. Wer Abstriche am Wort Gottes macht, wer meint, ich weiß es besser zu verstehen, ich kann es richtiger verstehen, als geschrieben ist, oder auch Abstriche an der Bedeutung von Christus macht. Das sind alles Funktionsweisen, wo Christus gemindert wird und an die Stelle von seiner Bedeutung etwas anderes rückt. Und das wird sich steigern, bis einer mit Wundern und Zeichen so als der Weltenretter erscheinen wird, von dem man dann oft vor Augen hat, wenn man von dem Antichristen spricht. Die nächste ist 1. Johannes 4, Vers 3. Und an jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists. Von dem habt ihr gehört, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Auch da der Hinweis, der Antichrist kommt nicht irgendwann, sondern dieser antichristliche Geist, der sich in verschiedenen Menschen manifestiert, den gab es, den gibt es und den wird es mit Zuspitzungen auch am Schluss geben. Es gibt ja viele religiöse Leute, da wird Jesus für gut befunden. Für sie war er ein guter Lehrer, ein wertvoller Philosoph, ein Vorbild an Liebe und vielem anderen, aber eben nicht mehr. Und es gibt eine Menge derer, die Jesus gut finden, die sogar positiv für ihn sind und die durchaus auch fest zu einer Gemeinde gehören können, aber Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die nicht Christen sind, die nicht zu Christus gehören. Man kann vieles wie die Frommen tun, aber ohne zu Gott zu gehören. Aber dann hat man auch etwas, was anstelle von Christus steht. Wenn Christus nicht für mich der Weg, die Wahrheit des Lebens ist, für mich ganz persönlich, dann habe ich etwas, was anstelle von dem mir wichtig ist. Und dann kann ich auch zum Verführer werden, wenn ich daraus eine Lehre mache. Die letzte Stelle ist 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also ihr merkt, es konzentriert sich immer wieder daran, dass die Bedeutung von Jesus gemindert wird. Dass sich Menschen sagen, Jesus ist nicht alles, Jesus ist nicht das Entscheidende. Nur wenn Jesus nicht das Entscheidende ist, brauche ich eine Alternative. Und dann kommt das Antichristliche, das sich an die Stelle von Christus stellt. Und dieses Antichristliche gab es schon immer. Und Jesus vergleicht die Endzeit auch mit Wehen. Matthäus 24 nachzulesen, wo er sagt, das Ende ist wie bei den Wehen. Und bei den Wehen weiß man, sie kommen und gehen, sie kommen und gehen. Sie haben nur die Eigenschaft, dass sie immer stärker werden. Aber es gibt auch immer noch wieder die Ruhephasen zwischendurch. Und im Blick auf den Antichristen heißt das auch nichts anderes. Mit der Verführung von Adam und Eva, mit der die ganze Welt ins Chaos gestürzt wurde, begann das Werk des Antichristen. Da hat Satan sich schon an die Stelle von Gott gestellt. Sollte Gott recht haben. Und seine Verführungskünste weckten den Zweifel an Gottes guten Absichten. Er stellte sich als der bessere Gott dar. Und dieses Prinzip zieht er bis heute durch. Und am Ende wird sich ein Antichrist an die Stelle Gottes setzen, indem er sogar Zeichen und Wunder tut. Können wir in der Offenbarung lesen. In der Bibel selber gibt es konkrete Hinweise darauf. Ich möchte zwei noch zeigen. Die eine Bibelstelle aus der Offenbarung, die andere aus Daniel. In Offenbarung 17,4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Hier kommt das Wort Antichrist natürlich nicht vor, es kommt nur viermal vor in der Bibel. Aber das Hinweis auf das Wirken des Antichristen, das wir hier finden, in dem beschrieben ist, wie er sich das an die Stelle von Christus gestalten wird, wie er das ausleben wird. Und der Antichrist erscheint hier als Frau. Gott stellt sich in der Bibel durchweg uns als Mann vor. Und wenn ich so die ganze Gender und Gerede und Entwicklung unserer Gesellschaft sehe, würde es mich nicht wundern, wenn der Antichrist am Schluss tatsächlich eine Frau ist, weil Satan alles das, was von Gott kommt, ins Gegenteil kehrt. Würde mich nicht wundern, sagt bitte nicht, ich habe das so gesagt. Ist mir ganz wichtig. Aber aus dem Gedanken her, das ins Gegenteil zu kehren, an die Stelle von Christus zu setzen, könnte ich es mir vorstellen. Und zwar nicht, weil es Frauen sind, sondern weil Satan einfach alles auf den Kopf stellt und aus Gut böse und aus Licht Finsternis macht und auch aus Mann Frau heutzutage schon und umgekehrt. Ein Bild für das Antichristliche ist hier auch, sie findet das Gute, was für Gott nur einfach schrecklich ist. Der goldene Becher, den sie genießt. Was Gott nicht will, ihm ein Gräuel ist, gilt dann als schick, modern und der letzte Schrei. Man ist mit dem goldenen Becher in der Hand unglaublich stolz auf das Böse, das man tut und stellt das Böse angeberisch zur Schau. Das ist das Bild, was hier rüberkommt. Das Böse angeberisch zur Schau stellen. Dabei ist ihr ganzes Wesen geprägt von Unreinheit, die Hure, während Gott der Heilige, der Reine ist. Merkt ihr die Gegensätze an die Stelle von? Und ich glaube auch, allein was in diesem Bild steht, Auch da merken wir, wie die Wehen weitergehen. Wie vieles, was böse ist, heute gut genannt wird. Und weh, du nennst es böse. Zeigt auch etwas von der Aktualität, finde ich, der Offenbarung heute. Die andere Stelle aus Daniel 9, 27. Daniel hat ja auch Voraussagen gemacht, die sogar über unsere Zeit noch hinausgehen. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also den Gottesdienst abschaffen und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, kein Heil schafft, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Das hier könnte gut die Frau sein, die in der Offenbarung dann auch nochmal erwähnt wird. Aber das Antichristliche in dieser Voraussage im Alten Testament ist auch, es wird den Bund schwer machen. Bund steht ja für die Beziehung, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Das alttestamentliche Bund mit dem Volk Israel über die Gebote, wo Gott gesagt hat, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Hat er den Bund mit dem Volk geschlossen. Und zu diesem Bund gehörte der Gottesdienst mit dem Altar, mit dem ganzen Opferdienst, dass man diesen Bund leben konnte. Und jetzt heißt diesen Bund, diese Beziehung zu Gott, wird er schwer machen. Im Neuen Testament hat Jesus einen Bund mit uns geschlossen, den wir nachher im Abendmahl feiern. Den Bund, dass er sein Blut für uns gegeben hat. Dass wir leben dürfen, dass wir eine Vergebung haben. Wie das Detail dieses Schwermachen aussehen kann und vielleicht aussehen wird, und wie wir das erleben werden, werden wir gleich im zweiten Teil noch sehen, wenn wir uns mit den zwei Zeugen beschäftigen. Mit Sicherheit ist es aber ein Hinweis darauf, dass der Glaube an Jesus nicht frei und nicht mehr ohne Einschränkung oder Widerstand gelebt werden kann. Die Zuspitzung, auch die gleich bei den Zeugen. Nochmal zum Stichwort Gräuelbild der Verwüstung. Zur Zeit steht an der Stelle, wo der Tempel des lebendigen Gottes stand, das hier. Die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom, die drittheiligste Stätte im Islam. Und Juden dürfen ihn nur unter Polizeischutz besuchen. Die können nicht einfach hin. Nur mit Polizeischutz. Für die Juden ist das ganz klar, das Gräuelbild an heiliger Stätte. An der Stelle, wo der Gott Israels angebetet werden sollte, stehen jetzt Heiligtümer der Islamiten, der Nachkommen Ismaels. Und Gott hat zu Abraham gesagt, nein, meine Heilslinie geht über Isaak. Mein Heil kommt über Isaak, auf keinem anderen Weg. Und da kann jeder Bibelleser sehen, hier steht wirklich ein sichtbares Gräuelbild an heiliger Stätte, zumindest aus Sicht des Alten Testamentes. Ich habe mich dann gefragt, wie könnte das mit dem Gräuelbild an heiliger Stätte nach dem Neuen Testament aussehen? Jetzt ist die Gemeinde der Ort, wo der lebendige Gott angebetet werden wird und angebetet werden soll. Und dann fiel mir auf in den letzten Monaten, wie Gemeinde sich auch darstellen kann. Alles aus den letzten 6 Monaten, diese Bilder. Und ich finde, es können auch Gräuelbilder an heiliger Stätte sein, die eine Vorstellungskraft geben, wie das sich entwickeln kann. Links seht ihr ein Bild aus der evangelischen Kirche in Schorndorf. Eine Kirche, wo Gott angebetet werden sollte. Soll am 25. November dürfte dort ein Mullah oder wie die heißen, das islamische Glaubensbekenntnis aufrufen. Allah ist Gott und sonst keiner. In einer evangelischen Kirche, wo der lebendige Gott angebetet werden soll. Oder das nächste Bild, auch rechts unten, das Rechte gehört noch ganz Rechte dazu. Da wird in evangelischen und katholischen Kirchen regenbogenähnlichen Farben gefeiert, was Gott ein Gräuel ist. Und die Regenbogenfarben bedeuten hier genau das Gegenteil des biblischen Regenbogens. Man feiert das, was Gott nicht will. In anderen Kirchen, so ein bisschen verschwommen das Bild, gibt es Pooldance-Gottesdienste, Harry Potter-Gottesdienste und was weiß ich noch alles. Ich sage nicht, dass das Gräuelbild ist, das im Neuen Testament gemeint sein könnte. Aber für mich sind das Wegweise, Symbole, Sachen, ich kann mir ein Bild davon machen, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, die sind alle aus den letzten Monaten. Noch erleben wir im Westen nicht, dass uns das Leben als Christen so schwer gemacht wird, wie Daniel beschreibt. Aber diese Bilder lassen mich ahnen, wie es was kommen könnte und wie die Aussagen der Bibel sich bewahrheiten. Dass der Wind sich gedreht hat und Christsein zu einem Feindbild werden könnte, können wir heute schon erleben. Da werden christliche Podcaster angeklagt, weil sie biblische Wahrheiten aussprechen. Da macht das ZDF Werbung. Im öffentlichen Fernsehen für Islam und alles Mögliche und im zweiten Teil, Kinderprogramm wohlgemerkt, wird alles Christliche in Dreck gezogen, als negativ und gefährlich dargestellt. Es gab etliche Beschwerden, ZDF hat die alle abgelehnt als nicht berechtigt. Da ist die christliche Politikerin, ehemals Innenministerin in Finnland, Päivi Räsänen, die wurde rechtskräftig verurteilt, weil sie die Ehe traditionell als Bund zwischen einem Mann und einer Frau definierte, Homosexualität aus biblischer Perspektive als sündig und die menschliche Natur widersprechend bezeichnete und weil sie Warnungen vor der Homosexualität aussprach, rechtskräftig verurteilt. Das sind Zeichen unserer Zeit, bei denen Jesus uns aufgefordert hat, sie wahrzunehmen, zu deuten. Und wir können es mit eigenen Augen sehen, wie Antichristusse ihr Unwesen treiben, sich zunehmend, vielleicht auch immer häufiger und frecher an die Stelle des einzig wahren Gottes stellen. Jesus sagt, das muss so kommen. Das muss so kommen. Da müssen wir nicht erschrecken, sondern sagen, okay, Jesus hat es vorausgesagt, wie geht unser Weg dadurch? Wie können wir in dieser Zeit das am besten leben? Jesus sagt uns das, dass wir davor nicht erschrecken, aber es sagt uns, dass wir das Eigentliche nicht aus dem Blick verlieren, denn das Entscheidende ist, egal wie unsere Zeit und Gesellschaft auch tickt, Johannes 9, Vers 4, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Egal welches Kreuzbild sich anmaßend, wird Gott sein zu wollen. Das Ende ist besiegelt. Und eins ist mir auch wichtig geworden, unser Auftrag ist es nicht, gegen solche Gräuelbilder zu kämpfen, sondern Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist unser Auftrag. Egal ob Jünger Jesu in einer Demokratie, Diktatur, Monarchie oder sogar Anarchie leben, unser Auftrag ist immer der gleiche, von Jesus zu erzählen. Das in dem Rahmen der Möglichkeiten zu tun, die jeweilige Gesellschaftsform uns ermöglicht. Und das, egal in welcher Zeit und Gesellschaftsform wir auch leben, in der Liebe Jesu zu tun. Letztlich ist es völlig egal, welcher Antichrist oder welche Antichristin große Reden schwingt. Darum kümmert sich unser Herr. Auch das ist die Offenbarung ganz klar und dem bringt auch nichts aus der Ruhe. Aber wir sollen uns um Menschen kümmern, dass sie Jesus kennenlernen. Und damit komme ich zu den zwei Zeugen aus Offenbarung 11. Sie stehen für mich auch dafür, dass Gott will, dass bis zum Ende alle Menschen von seinem Rettungsangebot erfahren. Ich lese aus Offenbarung 11. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meine zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Hier lesen wir, Gott misst den Tempel aus. Gott misst die Gemeinde aus, kann man sagen. Er macht sowas wie eine Art Bestandsaufnahme. Er weiß, wer zu ihm gehört und er weiß auch, wer nur so tut, als ob. Und er lässt das Heilige zertreten, als ob das Böse siegt, aber er begrenzt den Zeitraum, den das Böse nutzen darf. Und unmissverständlich ist das für die ganze Offenbarung hinweg. Und ich finde das faszinierend. Nächsten Predigt habe ich da wieder mal eine Übersichtstabelle drin. Ich finde das unglaublich faszinierend, wie in der Offenbarung immer wieder so aufblitzt, wo der Herr ist. Und dass alles andere letztlich unnötig ist und umsonst ist, so schrecklich das auch ist. Gott hat das Zepter in der Hand, nur aus unserer menschlichen Perspektive fühlen und sehen wir das manchmal anders, wünschen wir uns eher, dass Gott eingreift. Aber dass Gott das Zepter in der Hand hat, sehen wir nun bei diesen beiden Zeugen. Sie agieren in derselben Zeit, derselbe Zeitraum. Eine Randnotiz, meine kleine Rechnung, ich habe sie eingeblendet. Ein Zeitraum der Offenbarung, die auch im Alten Testament mit unterschiedlichen Zahlen vorkommt, sind 42 Monate oder 260 Tage oder 3,5 Jahre. Und wer nachrechnet, das ist immer die gleiche Zeitspanne. Immer die gleiche Zeitspanne, nur mit der unterschiedlichen Beschreibung. Wir lesen weiter. Wenn jemand versucht, ihnen etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und sie vernichten. So wird es allen ihren Feinden ergehen. Jeder, der ihnen etwas antun will, wird auf diese Weise umkommen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, Gewässer in Blut zu verwandeln. So oft sie wollen, können sie jedes nur erdenkliche Unheil über die Erde hereinbrechen lassen. Würdet ihr das gerne erleben? Dass einmal der zu Gott steht, so eine Macht hat und die ganze Welt das Sehen demonstriert bekommt? So ein bisschen jucken würde mich das schon. Endlich mal. Hier finden wir einen konkreten Hinweis darauf, der das bestätigt, was ich vorhin schon sagte, dass das Ende sich in Wellen, wie bei Wehen, fortsetzen wird. Und dass bis zum Ende so Entspannungszeiten gibt, wo nicht das Böse triumphiert, sondern wo das Böse sich auch sichtbar Gott unterordnen muss. Und wir lesen hier auch davon, dass auch in dieser Zeit noch Gott seiner Gemeinde eine besondere Vollmacht geben wird. Dafür stehen auch die beiden Zeugen. Warum zwei Zeugen? Zwei ist immer von der Bibel her gesehen nötig, oder zwei sind immer nötig für ein glaubwürdiges Zeugnis. Man soll mindestens zwei Zeugen hören, nie nur auf einen sich verlassen. Deswegen zwei Zeugen. Damit es ein wahres Zeugnis ist. Und Zeuge sein ist auch der Auftrag, den Jesus uns bis zu dem Zeitpunkt seiner Rückkehr gegeben hat. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen, egal wie die Umstände sind. Und diese Zeugen treten in einer Zeit auf, in der es für die wahre, gemessene Gemeinde schwer sein wird. Zertreten, spricht von Unterdrückung, wie wir es gelesen haben. Sie wird also massiv bedrängt, vor allem durch die, die auch behaupten, auch gläubig zu sein, für sich in Anspruch nehmen, ebenso bibeltreu und fromm anerkannt zu werden. Ob es einmal exakt zwei Zeugen sind, die weltweit für Aufsehen sorgen, ob sie ein Bild für die Gemeinde sind, Ausleger sind sich nicht einig. Ich könnte mir auch beides vorstellen. Darum bleibe ich bei der Linie. Und auf jeden Fall werden Zeugen Jesu immer auch hier als Störenfriede für die Welt sein. Sie sind Störenfriede, weil sie an der absoluten Wahrheit festhalten und neben Jesus keine Alternative akzeptieren. Es gibt kein An die Stelle von Jesus. Können Kinder Gottes nie akzeptieren. Und weil es wie im Alten Testament auch in der Endzeit, zu jeder Zeit eigentlich, viele falsche Propheten oder falsche Theologen geben wird, die den wahren Gläubigen widersprechen, darum wird die Welt immer wieder Gründe finden, gegen die, die Jesus lieb haben, vorzugehen. Die Offiziellen sagen das doch so, Theologen. Also seid ihr die Bösen. Und so wird die mutmaßlich Gläubigen mit dazu beitragen, die wahren Jünger mundtot zu machen. Aber allem antichristlichen Geist zum Trotz wird Gott eine Zeit geben, in der man sich nochmal für ihn entscheiden kann. Dass auch das Ende dieser Entscheidungszeit bestimmt, wird auch deutlich. Ich lese weiter. Jetzt ab Vers 7. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und umbringen. Ihre Leichen wird man in der großen Stadt auf offener Straße liegen lassen. In derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde. Und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Während 3,5 Tagen werden sich Menschen aus den verschiedensten Völkern, Stämmen, Menschen unterschiedlichster Sprache und Kultur am Anblick der beiden Toten weiden, und man wird es niemand erlauben, sie zu bestatten. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Stöhnt hat gerade jemand. Und so geht es einem auch, wenn man das liest. Ne? Auf einen Schlag. Ein schöner Satz. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Nicht das Böse macht den Schlusspunkt. Gott gibt noch einmal eine Gelegenheit. Und erst dann darf das Tier aus dem Abgrund steigen. Jesus setzt das Ende seines Zeugendienstes. Und nicht das Böse triumphiert, sondern Gottes Gnadenzeit endet hier. Und die als unbesiegbar erlebten Zeugen werden besiegt und brutal zur Schau gestellt. Sie erleben nun dasselbe, was Jesus auch erlebt hat, den scheinbaren Triumph des Bösen, das Scheitern des Guten, die Häme und den Spott der ganzen Welt. Und das 3,5 Tage lang. Und dann? Doch nach den 3,5 Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und auferstehen. Aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft: Kommt hier herauf. Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7000 Menschen werden den Tod finden. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Auf 3,5 Jahre vollmächtigen Zeugendienstes, 3,5 Jahre, folgen 3,5 Tage Triumph des Bösen. Wer spricht die entscheidende Sprache? Gott gibt unserer Welt so viel mehr Zeit zur Umkehr. Nun 3,5 Tage dauert hier der Triumph des Bösen. Ein Zwischengedanke an dieser Stelle: Wie lange dauert es eigentlich damals, bis alle Welt von dem Tod hätte erfahren können und sich gegenseitig Geschenke machen? 3,5 Tage? Ich weiß nicht, wie lange war so ein Postkutsche unterwegs, bis er in die ganze Welt rum war? Das dauerte doch Wochen. Monate. Und dann Geschenke kaufen. 3,5 Tage ist der Spuk vorbei. Ich finde das faszinierend, weil was Johannes ja gar nicht wusste und die Generation von uns auch nicht, heute sind wir überall live dabei. Egal, was auf der Welt passiert. Ich bin live dabei. Merkt ihr? Damals unvorstellbar. Heute Alltag schon. Und ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. Das hat Johannes jetzt in einem Nebensatz geschrieben. Zu einer Zeit, wo das undenkbar war, in 3,5 Tagen werden alle es erfahren, die ganze Welt. 3,5 Tage Triumph des Bösen, dann passiert das, was bei Jesus auch nach 3 Tagen geschah. Plötzlich kommt Leben in die Toten. Und Gott stellt sie vor aller Welt auf die Füße. Und den Schrecken der Welt kann man sich da wohl ausmalen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Gott ruft seine Zeugen zu sich, entrückt sie vor den Augen der Welt. Ein großes Zeichen. Ein Fazit: Der Verführer, der Antichrist, hat alles getan, was in seiner Macht lag, um die Gläubigen zu verführen, zu mobben und drangsalieren, zu verfolgen und umzubringen. Letztlich hat er keine Chance, weil das Zeugnis von Jesus nicht aufzuhalten ist. Und damit sind wir wieder ganz dicht auch bei uns, bei denen, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben, die Jünger Jesu geworden sind. Jesus hat dich und mich ausgerüstet, damit wir seine Zeugen sein können. Du und ich, wenn wir zu ihm gehören, sind Teil seiner weltweiten Gemeinde und haben von ihm die Ausrüstung bekommen, in unserem Umfeld Zeuge zu sein und haben den entscheidenden Auftrag: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Damit ist gemeint, dass ich mich für den Zeugendienst einsetze mit den Gaben und Grenzen, die Gott mir gegeben hat. Ich muss nicht tun, wie die anderen tun. Verlangt Gott auch nicht. Und wenn ich es nur sage und auch keiner hört, aber ich habe es getan. Nur mit meinen Möglichkeiten und Grenzen. Und wenn Gott mir nicht diese Möglichkeiten gibt, dass ich Wunder tun kann, mache ich den Zeugendienst ohne diese Wunder. Und wenn Gott will, dass ich durch die Predigt dann umgebracht werde wie ein Stephanus, tue ich das. Es gibt genügend Ausleger, die in diesen Text noch viel mehr hineindeuten. Das mag kommen oder auch nicht. Der rote Faden aber ist: Wir haben den Auftrag, Zeuge zu sein bis zum letzten Atemzug. Unser Auftrag ist es nicht, gegen Antichristen oder sonst wen zu kämpfen. Wir warten auch auf keine Antichristen. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn er kommt, wäre es doch super, wenn er uns bei der Arbeit findet. Oder? Darum lasst euch keine Schrecken machen von dem, was so schrecklich ist, sondern entdeckt mal wieder, was Gott uns damit mitteilen will. Die Offenbarung gilt als ein Trostbuch für Verfolgte. Und die Offenbarung, ich nehme es mal vorneweg, in 2 Wochen habe ich ein Bild dabei, gibt am Anfang den Blick vom Himmel, vom Thron, vom Sieger. Und immer wieder ein Blick, wie da oben die Entscheidungen fallen. Und auch ganz am Ende, der Herr hat es in der Hand. Und wenn wir zu ihm gehören, bringt er uns durch alle Zeiten, er ist der gute Hirte, der uns durch alle Zeiten führt. Und darum lasst uns nur auf ihn sehen und handeln, bis er wiederkommt.